Heute Nachmittag haben wir ein Thema aus dem ersten Petrusbrief. Lasst euch durch das Feuer nicht befremden. Und zur Verkündigung lese ich uns 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 6 bis 7 und dann die Verse Kapitel 4, 12 bis 19. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Dann aus dem 4. Kapitel, ab Vers 12 bis 19. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Haus Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder bleiben? Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun.
Viele Christen sind in ihrem Glauben gescheitert, weil sie falsche Erwartungen hatten. Gott hat ihre Erwartungen nicht erfüllt. Und deshalb haben sie sich von ihm losgesagt. Sie sind bitter enttäuscht von Gott. Dabei ist eine Enttäuschung doch eigentlich nur das Ende einer Täuschung. Wir haben im Irrtum gelebt und Träumen und Illusionen hingegeben. Und nun hat uns die Wirklichkeit eingeholt. Wir sind aus einem Irrtum, wir sind aus einer Lebenslüge befreit worden. Gott hat sein Wort nicht gebrochen, sondern wir haben etwas von Gott erwartet, was er uns gar nicht zugesagt hat. Doch viele Christen erkennen das nicht, sondern werfen ihre Enttäuschungen Gott vor und ihren Glauben werfen sie weg. So führen falsche Erwartungen nicht selten zu einem völligen Scheitern auf dem Weg mit Jesus. Das gibt's in ganz verschiedenen Spielarten. Also als ich noch in der Jugendarbeit stand, da war der Dauerbrenner, dass man als junger Gläubiger erwartet hat, dass Gott einem einen bestimmten Lebenspartner schenkt. Und wenn das nicht geklappt hat, dann hat man aus lauter Enttäuschung Gott gegenüber auch seinen Glauben weggeworfen. Das habe ich mehrfach erlebt in der Jugendarbeit, mehrfach. Später, wenn man älter wird, nicht unbedingt nur mit dem Alter zu tun, aber da tritt es häufiger auf, man hat Krankheitsnöte. Und erwartet, Herr, du kannst doch. Du hast doch alle Macht und lieb hast du mich auch. Also wenn deine Macht, deine Fähigkeit und deine Liebe, wenn die zusammenkommen, dann müsste es dir doch eigentlich nicht nur ein leichtes, sondern auch eine Freude sein, mich von meinem Leid und meiner Krankheit zu erlösen. Und es gibt ja ganze theologische Strömungen im Raum der Gemeinde, ganze Gemeinden, für die das im Mittelpunkt ihres Glaubens steht, die einfach sagen, jawohl, das ist uns verheißen, wenn wir nur glauben, dann werden wir geheilt. Und dann passiert das nicht. Und dann ist es sehr häufig nicht so, dass die Betreffenden sagen, okay, dann war das wohl eine falsche Theologie. Sondern die sagen, jetzt will ich von Gott nichts mehr wissen. Denn der hat ja seine Verheißung nicht erfüllt, vielleicht gibt es ihn ja gar nicht. Ganz, ganz viele, die an dieser Stelle irgendwo am Straßenrand liegen geblieben sind. Das gibt es auch in prophetischen Kreisen. Da haben Brüder verkündigt, der Herr kommt bis zum Datum XY. Hat das begründet mit allen möglichen Zahlenspielen in der Bibel. Sachen, die plausibel klangen, die nachvollziehbar waren. Und ja, dann hat man nicht auf die warnende Stimme der Schrift gehört, dass es nicht unsere Sache ist, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seine eigene Vollmacht gesetzt hat, sondern man hat sich darauf eingelassen, hat sogar oft Lebensentscheidungen daraufhin getroffen. Dann kommt das Datum und wer kommt nicht? Der Herr. Und was passiert? Entweder der Glaube wird ganz weggeworfen oder, was auch sehr, sehr häufig passiert ist in diesen Kreisen, man will zumindest mit dem prophetischen Wort nichts mehr zu tun haben. Alles ja Humbug. Und so kommt es immer und immer wieder in verschiedenen Spielarten dazu. Falsche Erwartungen werden enttäuscht und Menschen erleiden Schiffbruch im Glauben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Erwartungen von der Bibel her korrigieren lassen. Gott erfüllt nicht alle unsere Erwartungen, aber alle seine Verheißungen. Ganz wichtig, das dürfen wir nicht verwechseln. Und darum geht es auch in unserem Text. Lasst euch durch das Feuer unter euch nicht befremden. Das heißt, seid nicht erstaunt und lasst euch nicht aus der Bahn werfen, wenn euer Glaube und euer Leben in Feuerproben hineinkommt. Das ist nichts Fremdartiges, das ist nichts Überraschendes. Denkt nicht, mit eurem Christsein oder mit den Verheißungen Gottes stimmt etwas nicht. Sowas darf es doch im Leben eines Christen nicht geben. Das hätte Gott doch eigentlich verhindern müssen. Werft euren Glauben nicht weg, nur weil ihr diese Feuerproben nicht wegbeten könnt und Gott dagegen scheinbar so gar nichts tut. Lasst euch durch das Feuer nicht befremden. Wir wissen nicht, was Petrus hier konkret mit dem Feuer meint. In einer Übersetzung steht dem Feuer der Verfolgung, da seht ihr aber dann meistens, der Verfolgung steht in Klammern. Das heißt, das steht eigentlich nicht im Grundtext, sondern ist von den Übersetzern ergänzt worden, weil sie meinen, darum geht's wohl. Das ist sicher nicht falsch, aber es ist zu eng. Von der ganzen Linienführung des Briefes her ist es zu eng. Es ist nicht nur das Feuer der Verfolgung. Von daher habe ich auch bei dem Text jetzt Wert darauf gelegt, dass wir nicht das Feuer der Verfolgung lesen, sondern das ist einfach nur das Feuer unter euch. Was das ist, müssen wir fragen. In der Situation seiner Briefempfänger ging es wohl vor allem um äußeren Druck aus der Gesellschaft. Aus einigen Bemerkungen des Briefes können wir entnehmen, dass die Christen damals aus der Gesellschaft starken Gegenwind bekamen, verleumdet und geschmäht wurden, um ihres Glaubens willen leiden mussten und sich eine Christenverfolgung anbahnte. Ich denke, bestimmt eine von euch werden den ersten Petrusbrief in diesen Tagen oder zu Hause lesen, dann werdet ihr das wiederfinden. Aber unser Leben kann auch durch ganz andere Dinge in eine Feuerprobe geraten. Hiob ist der biblische Prototyp schlechthin für den leidenden Gottesknecht. Und bei Hiob geht es um den Verlust von Besitz, Ehre, Gesundheit, den Tod der Kinder, der völligen Entfremdung von seiner Frau. Hiob verliert einfach alles, was das Leben eines Menschen lebenswert macht. Nur sein Leben selbst, das darf Satan nicht antasten. Also an Hiob, als dem Prototyp des leidenden Gottesmenschen, wird das ganze Spektrum dessen deutlich, worin die Feuerproben unseres Lebens bestehen können. Feuer meint das ganze Spektrum an menschlichen Leiden, alles, woran ein Mensch eben leiden kann. Und in der Formulierung Feuer, das euch zur Prüfung geschieht, liegt aber bereits eine Sinngebung. Wie schon in Kapitel 1, Vers 2 sieht Petrus auch hier unseren Glauben im Bild als kostbares Gold, das im Feuer eines Schmelzofens von allen Fremdstoffen befreit werden muss. Gold kommt ja in der Natur nicht als reines Gold vor, sondern wenn wir Gold finden, dann ist dieses Gold mit vielen Fremdstoffen vermischt. Und so ist auch unser Glaube an Gott mit vielen Fremdstoffen vermischt. Einem falschen Gottesbild, Eigenwillen, Einbildung, Hochmut oder Kleinmut, fromm getarntem Egoismus, Halbheiten und was es nicht alles an fleischlichen Vorstellungen und Erwartungen gibt, die sich mit dem biblischen Glauben in unserem Leben so vermischt haben, zu einem Klumpen. Ich denke manchmal, der Goldanteil an so einem Klumpen unseres Glaubens dürfte sehr bescheiden sein. Und hier, genau hier, setzt das Bild an. Das Leiden ist wie ein Schmelzofen, in dem alles Halbe, alles Unechte, alles nur Angenommene, Äußerliche, alles, was wir nur im Kopf haben, alles Fleischliche im Leben eines Menschen weggebrannt wird. Weggebrannt. Alle Fremdstoffe weggebrannt. Das Feuer will uns nicht vernichten, das ist ganz wichtig. Das Feuer will uns nicht vernichten, sondern es will uns reinigen. Und darum sollen wir über die Feuerproben unseres Lebens nicht erstaunt sein, nicht an Gott oder unserem Christenstand zweifeln, vor diesen Feuerproben nicht fliehen und sie auch nicht wegbeten, sondern sie innerlich bejahen, lernen und darin Gottes Handeln an uns erkennen, der uns in das Bild seines Sohnes dadurch verwandeln möchte. Und das ist immer und immer wieder das tiefste Ziel Gottes, uns zu verwandeln in das Bild seines Sohnes. Und es ist auch interessant hier im Petrusbrief, dass genau an dieser Stelle, in Vers 12, Kapitel 4, Vers 12, wo Petrus von der Feuerprobe unseres Lebens spricht, da spricht er seine Briefempfänger wie an? Geliebte. Geliebte. Das ist doch kein Zufall. Genau an dieser Stelle spricht Petrus sie mit Geliebte an, nicht ihr Lieben. Die Übersetzung ist zu flach. Mit Geliebte. Warum spricht Petrus genau an dieser Stelle, wo er vom Feuer und den Feuerproben in unserem Leben spricht? Warum spricht er genau in diesem Moment uns als Geliebte an? Das liegt doch daran, dass wir gerade in den Leiden immer wieder an der Liebe Gottes zu uns zweifeln. Wir empfinden uns als gestraft, von Gott verlassen. Und darum nennt Petrus uns gerade an dieser Stelle Geliebte. Gerade im Leiden sollen wir wissen, dass wir in besonderer Weise von Gott geliebt sind. Dass Gott uns im Leiden nicht fern, sondern ganz im Gegenteil, ganz besonders nah sein will. Darum sprach man früher im Altdeutschen bei Leiden von Heimsuchungen. Die deutsche Sprache ist schon eine gute, differenzierte Sprache. Heimsuchung. Das heißt, durch diese Leiden, diese Feuerproben, möchte Gott uns noch tiefer hineinziehen in die Gemeinschaft mit sich. Und das habe ich immer und immer und immer wieder so gehört, dass Menschen sagten, An dieser Stelle habe ich Gott in einer Weise kennengelernt, wie ich ihn vorher nie gekannt habe. Und ich habe das immer gehört und dachte, ah, mir wäre es lieber, ich würde so nah mit Gott kommen ohne das. Und habe ich rasch noch mal ein bisschen Bibeltext gelesen und dann noch ein bisschen gebetet und dann noch ein bisschen gedient. Und das geht nicht. Das geht nicht. Das kann man sich nicht anlesen. Das geht nicht. Das kann man nur von Gott auf diese Art und Weise ganz tief ins Leben hinein gebrannt bekommen. Anders geht's nicht. Und diese Feststellung, dass Gott uns in dem Moment, wo er uns scheinbar als Feind gegenübertritt oder in völligem Desinteresse uns erscheint, dass genau in diesem Moment, wo er scheinbar überhaupt nichts tut und etwas zulässt, was uns unglaublich wehtut und belastet, und wir dastehen und sagen, Herr, du kannst alles und du liebst mich, warum machst du nichts? Dass er sagt, ich mach doch gerade was. Ich mach doch gerade was. Aber ich mach nicht deine Augen heil, sondern dein Herz, deine Seele, dein Glauben, deine ganze Person. Boah, geht's nicht ohne Herr? Leider nicht. Dann denke ich an den Adventsmarkt, wo ich gerade wieder letztes Jahr festgestellt habe, die Metallarbeiten, dann haben sie, nehmen sie da diese Metallstange und dann schlagen sie auf diese Metallstange ein, um sie in die Form zu bringen, die es braucht. Und dazu legen sie diese Metallstange ins Feuer, weil sich kalter Stahl nicht bearbeiten, nicht in die richtige Form bringen lässt. Und ich denke, auch unser Herz ist so fest, so hart, dass ohne dieses Feuer Gott uns nicht verändern kann. Ich bin da manchmal vor mir selber entsetzt und denke da und stehe da und denke, Mann, wie viel hast du gehört, wie viel hast du gelesen, wie viel hast du erlebt? Warum macht denn das immer noch nicht Klick an dieser Stelle? Warum fange ich ihn wieder an der Stelle und habe wieder diese alten Anfechtungen und Fragen und Zweifel? Und Gott sagt, weißt du noch das Manna, das ich dem Volk geschickt habe? Wie das gelaufen ist, die haben das jeden Tag neu sammeln müssen. Jeden Tag neu. Glaube kannst du nicht bunkern. Der muss immer wieder neu in der konkreten Situation gelebt werden. Den hast du nie ein für alle Mal. Er lebt immer von der neuen Aktualisierung in der Nähebeziehung zu Gott. Petrus schreibt in Kapitel 4, Vers 13, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freut euch, auf dass ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch freut. Aha, Leiden und Herrlichkeit gehören offenbar zusammen. Das eine ist nicht ohne das andere zu haben. In dem Maß, in dem wir heute an den Leiden des Christus teilhaben, werden wir an dem Tag seiner Offenbarung auch teilhaben an seiner Herrlichkeit. Leiden und Herrlichkeit stehen in einem verborgenen inneren Zusammenhang. Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Vers 17, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal. Schon wenn ich diese Zeile lese, denke ich, oh Paulus, du musst unbedingt noch mal einen Seelsorgekurs besuchen. Das empfinde ich ganz anders. Und Paulus sagt, hör mal, meinst du, ich habe keine Leiden durchgemacht? Dann lese ich den 2. Korintherbrief und stelle fest, oh doch, doch. Und zwar erheblich mehr, als ich auch nur im Ansatz je gehört oder erlebt hätte. Paulus wusste, wovon er spricht. Der hat nicht vom grünen Tisch erzählt. Und trotzdem formuliert er, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal, das schreibt er im 2. Korintherbrief, in dem Brief, wo er uns hineinschauen lässt in die ganzen Probleme, Anfechtungen, Mühen, Drangsale, die er so durchlebt hat, innerlich und äußerlich. Genau in diesem Brief spricht er von dem schnell vorübergehenden Leichten unserer Drangsal. Das formuliert er natürlich aus der Perspektive Gottes und aus der Perspektive der Ewigkeit. Die können wir jetzt hier heute erstmal nur im Glauben einnehmen. Heute können wir es nur im Glauben einnehmen. Wenn wir aber bei unserem Herrn sind und dann mit ihm gemeinsam zurückgucken auf unser Leben und dann auf die Zeit gucken, die uns hier alles zu sein schien, dann merken wir, das war ja wirklich nur Fliegendreck. Das war ja wirklich was ganz Schnelles im Vergleich zu dieser ganzen gefüllten Ewigkeit. Bei und mit Gott ist ja wirklich gar nicht wert, im Ansatz verglichen zu werden. Und das sagt Paulus uns jetzt schon, auch wenn du es noch nicht, wenn du das jetzt noch nicht empfinden kannst, aber versuch mal im Glauben schon diese Perspektive zu gewinnen, dass das eine ganz verschwindend kurze Zeit ist im Vergleich zu dem, was vor dir liegt. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns. Also Drangsal bewirkt etwas in uns, an uns. Ein über die Maßen überschwängliches ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Das ist wieder klassisch Paulus. Ein über die Maßen überschwängliches ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Also durch die Drangsal, durch die Leiden, durch all das, was uns wehtut, belastet, was wir loshaben wollen. Durch all das bewirkt Gott etwas in uns. Und zwar ein Gewicht von Herrlichkeit in unserer Person, in unserem Sein, das sich von Worten gar nicht beschreiben lässt. Eine Schönheit, eine Lichtsklarheit unseres Lebens, unseres Seins vor und mit Gott. Und deshalb schreibt Paulus in Römer 8,18, denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das kann man nur im Glauben so sagen. Wenn du gerade irgendwo im Krankenhaus im Vorzimmer sitzt, dann erschließt sich das dir nicht. Nicht vom Äußeren. Niemals. Nur im Glauben. Und das ist auch das Geheimnis, im Glauben angenommenes und durchlebtes Leiden bewirkt in uns ein überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, die um ein Vielfaches größer sein wird als unser gegenwärtiges Leiden. Aber eben nur im Glauben angenommenes und durchlebtes Leiden. Leiden tut das nicht automatisch an uns. Wenn man sich gegen Leiden persönlich wehrt und vor Gott in eine Haltung des Trotzes und der Anklage kommt, dann kann Leiden einen Menschen auch ganz hart machen, hart und verbittert. Kennt ihr so einen harten und verbitterten Menschen, die durch Leiden hart und verbittert geworden sind? Also Leiden ist nicht per se mit dieser positiven Wirkung ausgestattet. Sondern es ist die Frage, ob ich dieses Leiden vor Gott im Glauben mit Dank, mit einem Ja annehme, in dem Wissen, was immer Gott mir sendet, ist von ihm her etwas Gutes, nie was Schlechtes. Und wenn ich dann Ja sage, wenn ich es dann annehme, dann kann es diese wunderbaren Wirkungen in mir entfalten. Ansonsten macht es mich hart, trotzig, verzagt, verbittert. Unser gegenwärtiges Leiden steht also in einem direkten Entstehungszusammenhang mit unserer zukünftigen Herrlichkeit. So wie wir heute an den Leiden des Christus teilhaben, werden wir an dem Tag seiner Offenbarung auch teilhaben, an seiner Herrlichkeit. Und deshalb fordert Petrus uns auch zur Freude in den Leiden auf. Es ist Vorfreude. Es ist die Vorfreude des Glaubens, die in den Leiden der Gegenwart bereits die Herrlichkeit der Zukunft entstehen sieht. Das ist wie bei einer schwangeren Frau. So wie eine Frau in den Geburtswehen weiß, dass jede Wehe ein Schritt vorwärts auf dem Weg zum Entstehen und Offenbarwerden neues Lebens ist. So sind die Leiden der Gegenwart die Geburtswehen unserer zukünftigen Herrlichkeit. Die Schmerzen werden deshalb nicht geringer. Die Schmerzen werden deshalb nicht geringer. Auch durch sie, wir können sie tragen, anders, weil wir um ihren Sinn, ihr Ziel, ihre Bestimmung wissen. Aber die Schmerzen werden nicht geringer dadurch. Nur die Art und Weise, wie wir sie tragen, wie wir mit ihnen umgehen. Und trotzdem danke ich an dieser Stelle Gott wieder sehr deutlich, als Mann auf die Welt gekommen zu sein. Ja? Also, die Schmerzen werden deshalb nicht geringer. Das ist mir schon wichtig. Wir dürfen weinen. Wir dürfen den Schmerz als solchen wahrnehmen und auch kommunizieren. Wir müssen nach außen nicht spielen. Wir müssen nicht die Starken markieren. Wir dürfen auch die Gemeinde teilhaben lassen an dem Schmerz, an der Schwäche, an der Anfechtung. Wir dürfen der Gemeinde zeigen, dass Glaube nicht sofort fertig vom Himmel fällt und wir die Glaubensstürmer sind. Als das mit mir, mit dem Auge passiert ist, da war ich eine Woche später bei uns in der Gemeinde vorne und habe den Geschwistern was erzählt von dem, wie es mir da ergangen ist. Das war noch so schlimm, ich bin gar nicht alleine aufs Pult gekommen. Und ich war noch gar nicht durch. Und ich habe trotzdem gedacht, ich möchte jetzt nicht, gerade in der Stellung, die ich auch habe, ich möchte nicht, dass man später, so 5 Jahre später aus der Rückschau, alles so verklärt, wie toll das alles war. Nein. Die Gemeinde sollte sehen, auch die Schwäche, auch die Anfechtung, die sich damit verknüpft. Der Schmerz bleibt und er wird nicht weniger. Aber diese Sinngebung, die Bedeutung, das Ziel darin zu sehen, das ist schon was Großes. An der Stelle muss ich immer wieder sagen, Manometer, wie kann der Mensch ohne Gott das nur tragen? Ist mir unbegreiflich. Wir finden hier den Ausdruck Leiden des Christus. Und dieser Ausdruck Leiden des Christus meint alle Leiden, die uns treffen, weil wir Jesus nachfolgen. Das kann Ablehnung und Verfolgung von Menschen sein, es können aber auch Hiobsleiden jeglicher Art sein, mit denen unser Leben aus der unsichtbaren Welt heraus eben angegriffen wird, wie bei Hiob. Es sind alle Leiden, die wir um unserer Gemeinschaft mit Jesu Willen zu ertragen haben. Und das sind nicht nur die, die direkt als Verfolgung in unser Leben kommen. Vieles von dem, was in unser Leben einbricht, an Leiden welcher Art auch immer, sind solche Angriffe Satans. Denn Satan steht auch bei uns vor Gott und sagt, nimm mir mal das, wirst du sehen, wie schnell er sich von dir absagt. Das steht doch in der Bibel, weil es eben nicht nur einmal, sondern modellhaft geschieht. Und der Unterschied zwischen Hiob und uns, der liegt einmal im Ausmaß dessen, was uns trifft, und der liegt daran, dass wir heute wissen, was da abgeht in der unsichtbaren Welt. Hiob damals wusste das nicht und ist trotzdem dran geblieben. Wir dürfen es heute wissen. So sind Leiden des Christus, also alle Leiden, die wir um unserer Gemeinschaft mit Jesu Willen zu tragen haben, mit denen Satan unseren Glauben, unser Leben angreift. So wie Jesus in dieser Welt und an dieser Welt gelitten hat, so auch wir. Wir lesen in 1. Petrus 2, Vers 21, ich habe euch gesagt, Leiden ist dieser eine große Themenkreis, den Petrus hier in seinem ersten Brief angesichts der großen Flutwelle, die da kommt, behandelt. Darum haben wir viele Stellen auch über Leiden im Petrusbrief, 1. Petrus 2, 21. Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassend, auf das ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Nachfolge Jesu heißt, seinen Fußstapfen nachfolgen. Er war der Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Er hatte keine Pracht, dass wir seiner begehrt hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. So lesen wir es in Jesaja 53. Und das ist eben auch unser Weg bis zur Wiederkunft Jesu. In Johannes 13, Vers 16 sagt unser Herr, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch ein Gesandter größer als der, der ihn gesandt hat. Und in Johannes 15, Vers 20, gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Doch schon zur Zeit des Apostels Paulus gab es eine Theologie, die mit der persönlichen Dimension des Kreuzes nichts mehr anfangen konnte. Schon damals wurde die Kreuzestheologie als wenig attraktiv angesehen. Und durch eine diesseitig weltoffene Theologie ersetzt. Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 18, denn viele wandeln, und er schreibt an die Gemeinde, von der Gemeinde, über Menschen in der Gemeinde. Nicht über die Welt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind. Deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Hier werden also gläubige Christen in der Gemeinde als Feinde des Kreuzes Christi bezeichnet. Und die Christen, von denen Paulus hier redet, die haben das Kreuz Christi in seiner Heilsbedeutung voll und ganz bejaht. Christus am Kreuz, gestorben für unsere Sünden, jawohl, Haken. Aber sie haben dieses Kreuz nicht mehr als ihr persönliches Kreuz gesehen. Und so sind sie zu Feinden des Kreuzes Christi geworden. Doch unser Herr hat das Kreuz in das Zentrum unserer Nachfolge gestellt und es damit auch zu unserem persönlichen Kreuz gemacht. In Lukas 9, Vers 23 spricht Jesus: Wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Sein Kreuz. Jeder von uns hat das vom Herrn zugemessene eigene, ganz persönliche Kreuz. Es ist immer das Kreuz Jesu in der ganz individuellen, persönlichen Zumessung vom Herrn. Dein Kreuz, mein Kreuz. Wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Das ist Nachfolge, das hat der Herr von Anfang an so gesagt. Er hat uns nicht vorgemacht, kommt her zu mir alle und dann wird nur noch alles schön. Wenn ihr Probleme habt, Hände hoch und jawohl, weg ist es. Gott ist groß. Wenn jemand mir nachkommen will, nehme er sein Kreuz auf täglich. Darum sind doch viele weggegangen. Darum haben sie doch am Ende geschrieben, kreuzigt ihn. Weil das nicht die Botschaft ist, die die Massen begeistert. Auch nicht die christlichen Massen. Lukas 14, 27, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Geht nicht. Geht nicht. Ohne Kreuz kein Jünger Jesu. Ohne das persönliche Kreuz und die Bereitschaft, dieses persönliche Kreuz vom Herrn auch anzunehmen, zu tragen und mein Ich, meinen ganzen alten Menschen immer wieder auch an diesem Kreuz zu kreuzigen. Und Und in Lukas 23, 26 lesen wir dann mitten in der Passionsgeschichte eine ganz, ganz köstliche kleine Begebenheit. Und als sie den Herrn wegführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, um es Jesu nachzutragen. Damit wird dieser Simon von Kyrene zum Prototyp für uns alle. Er hat sich das damals nicht freiwillig ausgesucht, er wurde zwangsverpflichtet. Das ist der Unterschied zu uns. Zwangsverpflichtet werden wir nicht. Aber in dieser Zwangsverpflichtung, da tut dieser Simon von Kyrene das, wo Jesus uns quasi mitten in seinem eigenen Kreuzweg, schon sozusagen verschlüsselt, symbolisch, die Botschaft hinterlegt für uns alle. Das ist auch Wahnsinn, ne? Er geht ans Kreuz und selbst in diesem Moment wird schon wieder hinterlegt die Nachricht, das Programm, das Bild, die Richtung für uns. Und dieser Simon von Kyrene muss später ja zum Glauben gefunden haben, sonst hätte man seinen Namen und diese Geschichte hier in dieser Weise nicht namentlich erzählt, sodass ich davon ausgehe, dass dieser Simon von Kyrene im Nachhinein sein Ja gegeben hat zu dem, was er im ersten Moment zwangsweise tat. Nachfolge Jesu steht also heute im Zeichen des Kreuzes, nicht im Zeichen des Triumphes. Der Sieg von Golgatha ist heute noch ein verborgener Sieg. Für uns heute gilt durch Kreuz zur Krone, durch Leiden zur Herrlichkeit. Wir können das Kreuz in unserem Leben nicht einfach überspringen. Solange wir noch auf dieser Erde sind, leben wir im Zeichen des Kreuzes, so wie unser Herr, der uns den Weg vorangegangen ist. Und mit dieser Einstellung, das ist jetzt das Ziel von Petrus, mit dieser Einstellung sollen wir uns für diese kommenden Feuerproben wappnen. 1. Petrus 4, Vers 1, da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so bewaffnet auch ihr euch mit derselben Einstellung, demselben Sinn. Dann schreibt Petrus weiter in Kapitel 4, Vers 17, denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange bei dem Hause Gottes, wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wieder kommt es bei uns zu diesem eigenartigen Befremden. Was hat die Gemeinde als Haus Gottes noch mit dem Gericht zu tun? Hat nicht Jesus für uns das Gericht getragen? Steht nicht geschrieben in Johannes 5, Vers 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das Missverständnis an dieser Stelle ist darin begründet, dass wir alles Gerichtshandeln Gottes über einen Kamm scheren und keinen Blick mehr haben für die Vielfalt des göttlichen Gerichtshandelns. Auch im Irdischen gibt es ja nicht nur ein Strafgericht, wo es um Schuld und Strafe geht. Es gibt auch ein Familiengericht, ein Verkehrsgericht, ein Verwaltungsgericht, ein Arbeitsgericht und vieles mehr. Und bei jedem Gericht geht es um die Klärung ganz verschiedener Sachverhalte und Beziehungen. Und so kennt eben auch die Bibel ganz verschiedene Gerichte im Heilshandeln Gottes, die zu ganz unterschiedlichen Zeiten, an ganz unterschiedlichen Personen, auf ganz unterschiedlicher Grundlage durchgeführt werden. Es gibt eben nicht nur diesen Einheitsbrei, das jüngste Gericht. Das Gerichtshandeln Gottes ist viel differenzierter, vielfältiger. Wir dürfen das Gerichtshandeln Gottes nicht auf Strafe und Verdammung reduzieren. Im Gericht Gottes geht es zutiefst und zuletzt immer um Scheidung und Zurechtbringung. Das ist immer das Ziel göttlichen Gerichtshandelns. Scheidung und Zurechtbringung. Ebenso wie im Schöpfungsbericht Gott durch permanentes Scheiden aus dem Tohuwabohu eine wunderbare Schöpfungswelt gemacht hat. Und Gott schied Licht und Finsternis. Und Gott schied Wasser oben und unten. Und Gott schied die Erde, das trockene Land vom Wasser. Gott schied, Gott schied, Gott schied. Und es entstand etwas Wunderbares durch Scheidung. Heute fängt Gott damit an, in seinem eigenen Haus aufzuräumen. Paulus schreibt in 1. Timotheus 3, 15, die Gemeinde ist das Haus Gottes. Hier wohnt Gott. Und bevor Gott in seiner ganzen Schöpfung aufräumt, räumt er in seinem eigenen Haus auf. Ist doch klar. Wenn Gott durch seine Gemeinde Engel und Menschen richten und zurechtbringen will, muss er doch zuerst seine Gemeinde gerichtet und zurechtgebracht haben. Gott fängt in seiner Gemeinde an, wenn es darum geht, Licht und Finsternis, Fleisch und Geist, Ewiges von Vergänglichem zu scheiden. Und darum geht es Gott heute in unserem Leben. Dabei vollzieht sich dieses Gericht Gottes an der Gemeinde in zwei Stufen. Heute, entweder im Selbstgericht oder im Züchtigungsgericht. Und nach der Entrückung der Gemeinde im Gericht vor dem Bämer, dem Richterstuhl Christi. Wir lesen in 1. Korinther 11, Vers 31. Aber wenn wir uns selbst beurteilen würden, wenn wir das selbst an uns vollziehen, so würden wir nicht gerichtet. Wer sich selbst richtet, wird nicht gerichtet. Wenn wir aber gerichtet werden, weil wir uns nicht selbst gerichtet haben, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, auf dass wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Ist doch fein differenziert. Steht doch alles da. Wir haben heute als Gläubige die große Möglichkeit des Selbstgerichts, wo der Heilige Geist seinen Finger auf eine Sache in unserem Leben legt. Da dürfen wir diese ins Licht stellen, als Sünde bekennen, uns reinigen lassen und davon lösen. Davon auch lösen. Und so kann die Scheidung von Licht und Finsternis in unserem Leben im Selbstgericht vollzogen werden. Wo wir hierauf nicht eingehen und diese Stimme des Heiligen Geistes permanent überhören. Und ich nehme mal stark an, dass nicht nur ich diese Erfahrung gemacht habe. Dass es Dinge gibt, wo wir die Stimme des Heiligen Geistes permanent überhören. Wollen wir einfach nicht hören. Wo das so ist, da kann Gott auch etwas deutlicher werden. Und uns durch Erziehungsleiden dahin führen, dass wir die von Gott gewollte Scheidung von Licht und Finsternis an einem ganz konkreten Punkt in unserem Leben geschehen lassen. Was wir nur als Außenstehende nie machen dürfen, ist, von außen zu versuchen, die Deutung eines bestimmten Erlebens im anderen zu geben. Ja, so wie die Jünger Jesus fragen, als sie den Blindgeborenen sehen, wer hat denn nun eigentlich gesündigt, der oder seine Eltern, dass er blind geboren worden ist? Und Jesus sagt, weder der hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern auf dass die Werke Gottes offenbar würden und er verherrlicht wird. Natürlich hat dieser Blindgeborene gesündigt, natürlich haben auch die Eltern gesündigt. Jesus will damit doch nur sagen, seine Sünde und die Sünde seiner Eltern ist nicht die Ursache dafür, dass er blind geboren worden ist. Und so dürfen wir all diese Dinge, die ich euch heute auch erkläre, die dürfen wir für uns sehr wohl merken und prüfen. Wir dürfen sie aber nie auf den anderen anlegen. Nach dem Motto, wenn der jetzt was hat, aha, okay, dann ist er jetzt aus Selbst, der hat gesündigt, der ist aus Selbstgericht nicht eingegangen und so irgendwie, da schaut Gott rein, da Gott passt irgendwas an dem nicht, sonst würde Gott das so nicht machen. Es ist komisch, dass wenn Schicksalsschläge, Leiden, irgendetwas Negatives in das Leben von Menschen kommt, wie schnell wir daneben stehen und diese kleine, finstere Stimme nicht loswerden. Ha, da stimmt bestimmt was nicht. Sonst würde das so nicht sein. Das ist ja auch das zusätzliche Leiden, was Hiob erleben muss. Dass seine Freunde einfach nicht glauben können, dass das, was in dir passiert, keinen Grund hat, der in ihm in diesem Moment liegt. Ja? Und da kann man Menschen, die dann im Leiden sind, unglaublich in die Tiefen stoßen, wenn man dann noch von außen ihnen sagen will, woran das vielleicht alles liegen könnte jetzt. Ne? Von daher sind diese Dinge für uns wichtig. Wir dürfen sie wissen, wir dürfen sie sehen, wir dürfen aber nie den Fehler machen, von außen zu versuchen, die spezielle Wegführung Gottes mit einem seiner Kinder von uns aus deuten zu wollen. Das ist gefährlich. Wenn wir auf die Stimme des Heiligen Geistes an einer bestimmten Stelle nicht eingehen, wenn auch wir durch Erziehungsleiden, die Gott gnädig in unser Leben hineinschickt, damit diese Scheidung sich hier und jetzt vollziehen kann, wenn wir auch auf die nicht eingehen, dann bleibt noch das Gericht vor dem Bämer, dem Richterstuhl Christi. Bei diesem Gericht handelt es sich um ein internes Familiengericht. Die Welt ist nicht dabei. Haben wir gerade gelesen, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Die Welt ist nicht dabei. Es geht auch nicht um Strafe oder um Verdammnis, sondern es geht hierbei auch nicht um die schon längst geklärten Sünden unseres Lebens. Es geht hierbei um die Vollendung der Gemeinde, um ihre vollständige Zurechtbringung, um die Klärung all der Dinge, die zu unseren Lebzeiten auf Erden noch nicht geklärt werden konnten. Na, die müssen doch irgendwann mal geklärt werden. Die können doch nicht bleiben. Die müssen doch ins Licht. Die müssen doch geheilt, gereinigt werden. An irgendeiner Stelle muss das doch passieren. Gott sagt Selbstgericht. Gott sagt, ich greife auch hinein in dein Leben, führe dich Wege durch Feuerproben, wo das geschehen soll. Und bei dem, was wir hier heute zusammen auf Erden nicht schaffen, da habe ich noch das Dritte, dieses Bämer. Und da geht es nicht darum, dass du irgendwo in die Hölle geworfen wirst, sondern dass das Letzte noch geklärt und gereinigt und durchgerichtet und ins Licht gebracht wird, was in deinem Leben noch an Fremdstoffen du mit dir schleppst. Und auch hier beschreibt die Bibel dieses zurechtbringende Gerichtshandeln Gottes wieder im Bild des Feuers. Das ist ein Bild, was durch die ganze Bibel hindurchgeht. Und immer wird dieses Feuer nicht im Sinne von sinnloser Zerstörung und Auslöschung und Vernichtung gebraucht, sondern immer im Sinne eines Heilshandelns, eines reinigen Handelns. 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Dadurch definiert sich Christ oder Nicht-Christ, Gläubiger oder Nicht-Gläubiger. Ist der Grund gelegt, Jesus Christus, ist er dein Herr? Wenn das geklärt ist, dann ist die Frage, was du auf diesem Fundament in deinem Leben als Christ baust. Da kann man sehr unterschiedlich weitermachen. Wenn aber jemand auf diesem Grund baut, Gold, Silber, köstliche Steine oder Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag Jesu Christi, der Tag vor dem Bema Jesu Christi, der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und welcherlei das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Der schlimmste Fall, der hier theoretisch von Paulus angenommen wird, ist, dass im Leben eines Christen nach seiner Bekehrung, nach seiner Wiedergeburt quasi nichts, aber auch gar nichts mehr an geistlichem Leben gewachsen und geworden ist. Für diesen Fall, sagt Paulus, dann wird zwar alles verbrennen, was er an Schrott, an Holz, an Stroh, an allen Wertlosigkeiten des Lebens in seinem Leben produziert und gelebt hat. Das verbrennt alles. Aber er selbst wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Auch eine Stelle, die wichtig ist für die Frage, kann ein Gläubiger verloren gehen? Das tut aber weh und ist nicht empfehlenswert. Aber hier geht es definitiv nicht um die Frage, errettet oder verloren. Und hier schließt sich der Kreis für die Gemeinde. Was Gott im Feuer der Leiden auf dieser Erde begonnen hat, wird er dann vor dem Bema Christi vollenden, die Zurechtbringung und Verherrlichung der Gemeinde. Und was er heute in unserem Leben klären kann, das muss nicht mehr vor dem Bema Christi geklärt werden. Und auf diesem Hintergrund dürfen wir lernen, auch die Erziehungsleiden Gottes in unserem Leben als Gnade Gottes zu begreifen. Ja, und wenn es schon in unserem Leben Gott so viel Arbeit macht, uns zurechtzubringen und mit so viel Leid und Schmerz verbunden ist, wie viel heftiger wird das Gericht Gottes erst bei denen ausfallen, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen. Aber auch für die gilt, Gott richtet nicht hin, sondern Gott richtet her. Und es geht Gott bei allem Gerichtshandeln immer um die Zurechtbringung derer, die in diesem Gericht stehen, immer. Darum hat Gericht bei Gott immer eine Heilsabsicht und ein Heilsziel und nie rein destruktiv Vergeltung oder Auslöschung des Gerichteten. Das ist ganz wesentlich. Ja, und enden tut unser Abschnitt dann in Vers 19. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen im Gutes tun. Da habe ich mir gleich unterstrichen in meiner Bibel, welche nach dem Willen Gottes leiden. Also wir leiden nicht aufgrund eines grausamen Schicksals. Wir leiden nicht als Strafe für unsere Sünden. Wir leiden auch nicht zuletzt aufgrund der Bosheit von Menschen. Wir leiden zutiefst und zuletzt als Gläubige nach dem Willen Gottes. Und dieser Wille Gottes ist immer aus seiner Liebe geboren und auf unser Heil gerichtet. Vertrauen wir unser Leben ihm an, bejahen wir unser persönliches Kreuz und lassen wir uns heute im Selbstgericht Stück um Stück von Gott zurechtbringen. Ganz fröhlich, nicht verkrampft, ganz fröhlich. Gott weiß, wie wir sind, besser als wir selbst. Keiner von uns ist perfekt, keiner muss perfekt sein. Das sind überhaupt nicht die Kategorien, um die es geht. Sondern dass Stück um Stück unser Leben immer mehr, immer tiefer mit ihm zusammenkommt. Und all die Dinge, die wir immer noch so ausklammern und nebenher schleifen, dass die wegkommen. Darum geht's. Und das ist doch schön, ist doch gut. Ist doch nichts Schlimmes. Sehen wir das Tohuwabohu unseres Lebens vor dem Hintergrund der Schöpfungsgeschichte. Mit jeder Scheidung in unserem Leben führt er uns ein Stück weiter in seine Neuschöpfung hinein. Das lässt auch die Scheidungen unseres Lebens in einem ganz anderen Licht erscheinen. Die Leiden der Jetztzeit sind die Geburtswehen der neuen Schöpfung. Gott meint es gut mit uns, auch da, wo er unser Leben ins Feuer stellt. Lassen wir uns dadurch nicht von Gott entfremden, sondern befehlen wir ihm unsere Seelen mit all ihren Schmerzen und all ihren Ängsten ihm an. Wir dürfen darüber mit Gott reden. Und wir dürfen ihm sagen, wie schwer es uns fällt, das zu akzeptieren. Und wir dürfen ihm sagen, wie wenig zufrieden wir damit sind. Und wir dürfen es ihm sogar ins Gesicht schreien, solange wir doch immer noch mit unserem Gott dabei reden. Versteht ihr? Er hält es aus. Manchmal habt ihr es auch bei den Kindern, wenn die manchmal verzweifelt und überfordert sind, stehen die vor dir und hauen dir da Dinge ins Gesicht. Und dann weißt du als Elternteil, was dahinter steckt. Und das weiß doch Gott auch. Gott kennt doch die ganze Verzweiflung, die dahinter steckt. So alles dürfen wir vor ihm wirklich rauslassen. solange wir immer nur zu ihm und bei ihm damit sind. Und dann sagt Petrus hier, dass wir unsere ihm, einem treuen Schöpfer, unsere Seelen anbefehlen sollen, ihm Gutes tun. Habe ich jetzt auch gedacht, Mann, braucht es den Schluss noch? Ja, denn Leiden hat die ganz gefährliche Tendenz, dass der Leidende sich abkapselt von den anderen und sich in sich selbst zurückzieht und einbunkert. Und Petrus sagt, genau das will Gott nicht, dass wir uns einbunkern, dass wir uns auf uns selbst zurückziehen, sondern dass wir weiter mit dem Schmerz, in der Beschränkung, in der Begrenzung, in dem Druck, dass wir weiter uns ihm zur Verfügung stellen, von ihm gebrauchen lassen, nach außen Gutes tun, den Menschen zugewandt, und so verherrlichen wir dann seinen Namen. Das kann keiner von uns aus sich selbst. Das können wir nur in der ganz persönlichen, tiefen Beziehung mit Jesus, in dem er in uns lebt und das in uns lebt, was wir nie könnten. Wenn du sagst, du kannst das nicht, ich auch nicht. Das kann keiner von uns. Das können wir nur, indem wir Jesus in uns leben lassen, mit all der Mickrigkeit unseres Glaubens zu ihm kommen. Denn es geht nie um großen Glauben, sondern immer nur um den Glauben an einen großen Gott. Amen. Herr Jesus Christus, du kennst uns durch und durch und du weißt, in welcher Situation jeder Einzelne von uns steht. Von einigen weiß ich es, von den meisten nicht. Du kennst es von jedem Einzelnen, bis in die tiefsten Tiefen. Und ich bin sicher, dass jeder Einzelne von uns an irgendeiner Stelle so ein Kreuz, so ein Paket hat. Und Herr, wir danken dir dafür, dass du uns eine Last auflegst, aber dass du uns vor allem auch tragen hilfst. Und dass das alles nie gegen uns gerichtet ist, sondern dass du dadurch etwas schaffst, etwas bewirkst in unserem Leben, was einmal eine Herrlichkeit hervorbringt, die unbeschreibliche Freude und Schönheit einmal ans Tag bringen wird. Herr, dafür danken wir dir, loben wir dich, preisen wir dich, beten wir dich an und befehlen uns, in unserer ganzen Schwachheit und Kleinheit und Zerbrechlichkeit und Begrenztheit, mit unserem Kleinglauben und unserem Zweifeln, mit all dem befehlen wir uns in deine Hände. Danke, Herr, dass du auch dann treu bist, wenn wir untreu sind. Danke, dass du das, was du angefangen hast, auch vollendest und zum Ziel bringst. Danke, dass du uns nicht versäumst und nicht verlässt. Wir beten dich an. Amen.